Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich habe mich mit Thorsten unterhalten, eben vor Beginn des Gottesdienstes. Ich habe zu ihm gesagt, du bist ja ein sehr treuer Gottesdienstbesucher. Bin ich auch, und seit Jugend an, es ist mir ein Bedürfnis, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und auch im Urlaub. Jetzt war ich im Urlaub irgendwo in einem Gottesdienst. Ich sage nicht wann, ich sage nicht wo. Ich will damit einfach nur sagen, wie weit vielleicht schon der Zeiger an der Weltenuhr vorangeschritten ist und wozu der Sündenfall überall geführt hat. Ich lese einfach mal das Glaubensbekenntnis vor. Das kennt ihr bestimmt alle, das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Das wurde umgewandelt in dieser Kirche zu: Ich glaube an den Morgen, der jeden Tag zu einer neuen Chance macht, obwohl alle Erfahrungen dagegen sprechen. Ich glaube an den Schlaf, der behutsam zudeckt, was nicht gelungen war. Ich glaube an die Kraft aller Anfänge und so weiter und so weiter. Ich war tief erschüttert. Diese junge Pastorin hat es wirklich fertiggebracht, den Namen Jesu nie zu erwähnen, den Vater nie zu erwähnen. Alles, was erwähnt wurde, war die Geistin. Ich weiß nicht. In diesem Gottesdienst habe ich mich nicht sehr wohl gefühlt. Und es ist bestimmt eine Folge von dem Sündenfall. Das war keine Kleinigkeit hier, sondern es hat die ganze Welt zerschreddert. Die Predigt: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was hat Gott getan? Warum hat er Adam und Eva einer solchen Versuchung ausgesetzt? Sie sollten vom Baum der Erkenntnis nicht essen. Warum diese Prüfung, diese Anfechtung? Irgendwelche klugen Leute, die die Bibel kennen, haben nachgerechnet, Geschlechtsregister, wie lange es gedauert hat, bis Eva reingebissen hat in diese Frucht. Sie kamen so auf 130 Jahre. Also ich beglückwünsche Eva, bei mir hätte es nicht so lange gedauert. Ich werde der Versuchung schneller erlegen. Hätte Gott den Menschen wirklich gekannt, er hätte wissen müssen, dass der Mensch versagt. Und als der Mensch versagte, wurde er sofort aus dem Paradies getrieben. So geht das doch nicht. Das ist doch kein therapeutischer Umgang für die Gäste hier. Ich komme aus einem therapeutischen Beruf. Das ist doch kein therapeutischer Umgang. Das muss man doch anders anpacken. Also, wir Menschen sind heutzutage bei Konfliktlösungen wesentlich weiter. Mensch sei Dank. Zunächst mal, was da passiert ist, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung und die muss erstmal behandelt werden. Das braucht Zeit. Der Schritt, den Menschen gleich aus dem Paradies zu verjagen, war falsch aus therapeutischer Sicht. Eine Therapie braucht Zeit, Rückschläge gehören einfach dazu und die müssen halt bearbeitet werden. Auch ein sofortiges Mediatorengespräch wäre sinnvoll gewesen. Es kam tatsächlich ein Mediator, aber erst 2000 Jahre später, viel zu spät. Aber kein sofortiges Mediatorengespräch, kein verbindendes therapeutisches Aufarbeiten, nichts davon. Die ganze Menschheitsgeschichte war nur noch von Unglück gezeichnet, von Leid. Und warum? Weil keine therapeutische Aufarbeitung stattfand. Mensch, sei Dank, heute sind wir weiter. Oder nehmen wir das Beispiel vom verlorenen Sohn? Oder soll ich besser sagen, von dem verlorenen Vater? Das sind Dinge, die ich wirklich immer auch so für mich gedacht habe bei diesem ganzen Gleichnis. Ich wäre mit meinem Sohn wahrscheinlich anders umgegangen oder mit meinen Söhnen, wenn die das verlangt hätten. Müsste der Sohn nicht fragen, warum hat der Vater mich überhaupt gehen lassen? Ich hätte meine Söhne nicht gehen lassen. Warum hat der Vater mir mein Erbe ausbezahlt? Nie und nimmer hätte ich das getan. Warum hat er mir überhaupt nicht die richtigen Werte vermittelt? Warum hat er mich nicht beschützt, mich nicht an die Kette gelegt? Nichts davon. Der Vater hat ihn gehen lassen. Und jetzt geht der Sohn an seiner Freiheit zugrunde. Und wie ist das mit Menschen, mit uns Menschen, mit der Schuld? Ist ein einziger Verschiebebahnhof. Ich habe gerade den Bruder gehört, der sagte, es wird immer auf den anderen geschoben. Adam schob es auf Eva, Eva schob es auf die Schlange. Und auch eine Therapie heute hat häufig nur den Zweck, einen Schuldigen für sein eigenes Leben zu finden. Der andere ist immer schuld. Vielleicht ist Gott immer schuld, aber ganz bestimmt nicht ich. Aber was macht der verlorene Sohn? Er bleibt nicht in der Fremde, er sah bei sich die Schuld, nicht beim Vater. Und der Sohn durfte heimkehren und der Vater kam ihm sogar entgegen. Er hat ihm das schweißbedeckte Angesicht abgeküsst. Aber wie ist der Mensch im Allgemeinen? Die anderen sind schuld an meinem Leben. Ich bin nicht der Schuldige am Unglück, sondern die anderen. Oder noch besser, letztendlich ist Gott schuld. Oft kommt die Aussage jetzt in meinem Beruf, ich werde auf der Arbeit immer und immer wieder gemobbt. Was mache ich falsch, dass ich immer ausgeschlossen werde? Schuld sind immer die anderen. Keiner fragt, was mache ich eigentlich falsch, dass ich jetzt meine 10. Arbeitsstelle innehabe, warum werde ich immer ausgeschlossen? Das darf man gar nicht fragen, habe ich festgestellt. Da muss man anders hinarbeiten. Paulus verbietet in Römer 9 solche menschlichen Gedanken, die ich eben gebracht habe. Die sind alle für uns Menschen irgendwo richtig, aber nur Menschengedanken. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit hinter der Wahrheit ist immer eine ganz andere. Leider sagt uns Paulus in diesem Kapitel nicht, wie Gottes Gedanken wirklich werden, wie seine Welt ist. Wahrscheinlich ist diese Welt uns gar nicht zugänglich. Er sprach über Töpfer und Ton. Aber noch einmal, führt Gott uns in Versuchung? Ist er nicht letztendlich der eigentlich Schuldige? Vielleicht ein paar Fragen. Was ist eigentlich Versuchung? Es gibt andere Begriffe dafür. Das Wort Versuchung kann man auch immer mit dem Wort Anfechtung übersetzen. Und das können wir, glaube ich, besser akzeptieren. Auch Jesus wurde ja letztendlich vom Geist in die Wüste geführt. Auch er ist angefochten worden. Oder eine andere Frage, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Was ist eigentlich das Böse in der Welt? Ist es satanische Mächte? Können wir gerne alle drüben übereinstimmen. Ist es vielleicht all das Böse, was von Gott wegführt? Also ich brauche nicht unbedingt den Teufel in meinem Leben. Ich kann von alleine böse sein. Oder sind wir Menschen das selbst? Ist das Böse auch noch mit in uns drin? Ich glaube, ganz genau lässt sich das nie ganz auseinanderklamüsern. Wer steckt dahinter? Eine weitere Anmerkung, ist der Glaube denn eine Absicherung gegen Unglück, Krankheit oder schwierigste Lebensumstände? Wer von uns hat nicht schon viele Schicksalsschläge erleiden müssen? Bei einigen reicht es für 2 oder 3 Leben. Als Jesus seinen Jüngern das Gebet lehrte, das ist ja ein Teil des Gebetes, saß Johannes im Gefängnis. Ich habe als Kind mal eine Predigt gehört, so viel zum Gottesdienst immer, als Kind mal eine Predigt gehört mit der Frage, warum Jesus Johannes nicht aus dem Gefängnis befreit hat. In meinen Jugendjahren bin ich darüber sehr nachdenklich geworden. Da ist man so ein bisschen impulsiv. Hätte er doch richtig reinhauen können. Warum hat er Johannes nicht befreit? Heute bin ich dankbar dafür, dass er das nicht gemacht hat mit seiner göttlichen Macht. Jesus, in Klammer Gott, hat sich auf dieser Erde eine Selbstbeschränkung auferlegt. Er hat immer in diesen Dingen als Mensch gehandelt. Hätte er als Gott gehandelt, mit Macht, die Erlösung wäre nicht möglich gewesen. Also, was wird Johannes wohl durch den Kopf gegangen sein? Sicherlich war er versucht in dieser Situation. Er fing an zu zweifeln, er verlor sogar die Gewissheit. Johannes hat die Gewissheit verloren, dass Jesus wirklich der versprochene Erlöser ist. Er schickte seine Jünger mit der Frage zu Jesus, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Mehr Zweifel geht gar nicht. Mann, in welcher Situation muss dieser Mensch, dieser Gottesmann gewesen sein? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus hat geantwortet, geht zu Johannes und erzählt ihm, was ihr gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündigt und sagt ihm, glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Eine typische Antwort Jesus lässt völlig unbefriedigt. Er zitiert aus dem Alten Testament ein paar Sätze, die auf den Messias gemünzt sind. Hätte er nicht antworten können, ich bin der Messias? Nö, hat er nicht getan. Nein, er antwortete mit einer Antwort, die letztendlich auch noch Glauben erforderlich macht. Er löste die Versuchung nicht vollständig auf. Hätte er machen können, ich bin der Messias. Sagt ihm das? Nein, er hat es nicht aufgelöst. Er schloss das Thema ab mit der Bemerkung, glücklich ist jeder, der nicht Anstoß an mir nimmt. Vertrauen ist gefragt. Vertrauen. Es gibt nicht die endgültige Antwort immer sofort, sondern wir müssen vertrauen. Gott ist in der Anfechtung, und Johannes war in einer Anfechtung, nicht immer deutlich erkennbar. Man ist auf Hinweise angewiesen. Kennt ihr alle aus eurem Leben? Auch Johannes hat nur Hinweise bekommen. Jesus hat ihm nur Hinweise gegeben. Aber diese Hinweise, ich verstehe es nicht, aber so ist es wohl, sollen unseren Glauben stärken, der letztlich über jede Vermutung hinausgeht. Wie steht im Hebräerbrief? Glauben ist eine Gewissheit. Das sage ich auch immer wieder, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme. Glauben ist nicht für Wahrhalten, das ist nicht die Definition des Glaubens. Glauben ist eine Gewissheit, die über das, was wir so als Menschen erkennen können, weit hinausgeht. Es bleibt immer die Frage, ob Leiterfahrungen letztendlich nicht einen Sinn haben. Könnte es sein, dass durch Leid die Gotteserfahrung tiefer wird, tiefer durch Not? Ich bin da sehr vorsichtig, aber wahrscheinlich ist das so. Böses geht nicht immer von den anderen aus. Ich habe das gedacht, es genügt. Ich bin völlig genug, damit es in der Welt böse ausschaut. Und was Eva erlebt hat, ihre Sünde, hat völlig genügt, um die ganze Welt zu zerschreddern. Ich glaube, meine Sünde würde auch genügen. Und so wird es auch im Himmel sein. Gott kann nicht nur einfach vergeben, er muss uns neu schaffen. Ja? Weil wir Sünder, wir zerstören alles. Meine Sünde würde auch genügen, die ganze Welt zu zerstören. Nur eine Frage der Zeit. Ein paar tausend Jahre und alles hätte Früchte getragen. Böses geht also nicht nur von den anderen, auch in mir selbst. Vielleicht nicht in euch, aber in mir selbst ist viel Böses. Vielleicht sollten wir Gott bitten, uns zu durchschauen, wo wir in Gefahr sind, anderen zu schaden, anderen übel mitzuspielen, anderen das Leben zur Hölle zu machen. Wo vergelte ich Böses mit Bösem? Das geht ganz rasch bei mir. Anstatt den Kreislauf des Bösen mit Guten zu vergelten. Ich habe nächste Woche ein Mediatorengespräch. Und ich habe mit meinem Freund, leider Life Challenge, Drogentherapieeinrichtung, darüber gesprochen. Ich habe gesagt, da müssen wir hart durchgreifen. Er hat gesagt, nein, Jürgen, wir müssen die zweite Meile mitgehen. Denke ich natürlich drüber nach. Die zweite Meile mitgehen. Vielleicht müssen wir das alles mehr lernen. Böses tun wir auch dort, wo wir das Gute einfach nicht beachten, beiseite schieben, obwohl wir das Gute tun könnten. Man nennt das, glaube ich, Unterlassungssünden. Nochmal zu Johannes, der im Gefängnis saß. An keiner Stelle tadelt Jesus Johannes. Nirgendwo. Er sagt nicht, er hat so viele Wunder erlebt, die Taube, die vom Himmel gekommen ist, die Gewissheit, die er endlich hatte. Jesus tadelt ihn nicht. Er sagt es nicht, aber die Zweifel, dass Johannes sind für Jesus auch in Ordnung. Es gibt einfach Zeiten, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt alle auch, Zeiten der Gottesfinsternis. Da hat man Glaubensgewissheit ein Leben lang, jahrelang, jeden Monat neu und dann sind Tage, wo Gott gar nicht da ist. Gottesfinsternis. Irgendwo in der Geschichte Israels gab es mal 400 Jahre, wo Gott sich nicht mehr offenbart hat. Würde ich nicht aushalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaffe 2-3 Wochen Gottesfinsternis in meinem Leben. Dann muss er mir wieder gegenübertreten. Aber es ist dann für mich auch ein Beweis, dass Gott eine Person ist. Ich rede mit einer Person. Nicht mit irgendjemandem, der ein Teil meiner Vorstellungswelt ist, sondern ich merke, da tritt mir wieder eine Person entgegen. Und dann hat Gottes Finsternis vielleicht auch mal einen Sinn, den Sinn, Gott neu zu erkennen. Da ist eine Person. Was heißt es nun? Da steht, führe uns nicht in Versuchung, sondern Erlösung von dem Bösen. Letztendlich sind das zwei Bitten, zwei Seiten einer Medaille. In der ersten Bitte geht es um Zweifel, in das Erleben von äußerer Not, das in uns Zweifel hervorruft. Wir bitten Gott also mit der ersten Hilfe, mit der Bitte dafür zu sorgen, dass Leiterfahrungen uns nicht aus dem Gleichgewicht werfen. Boah, das Leid ist oft groß. Es reicht für 2-3 Leben, habe ich gesagt. Aber wir sollen Gott bitten, dass das Böse, die Leiterfahrungen uns nicht aus der Bahn werfen. Aber es bleibt dann doch die Frage, wer versucht mich? Wir bitten ja Gott, führe uns nicht in Versuchung, in Klammer Anfechtung. In der Bibel finden wir durchaus Beispiele, wie Gott das Vertrauen und den Glauben von Menschen auf die Probe stellt. Ich hätte immer versagt. Da ist Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Nie und nimmer. Da ist Hiob, der vom Teufel versucht wird. Was der alles durchgemacht hat, hätte ich nicht geschafft. Da ist es Jesus, der in die Wüste geführt wird und vom Bösen versucht wird. Da steht aber jetzt auch wieder in Jakobus 1,13, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und versucht auch nicht zu bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, unsere Begierden, die uns zum Bösen verlocken. Ja, was nun? Gott, Satan, unsere Begierden, was verführt uns zum Bösen? Ich glaube, so ganz lässt sich das nie unterscheiden, was jetzt eigentlich im Vordergrund steht, was zum Bösen verführt oder zum Übel verführt. Irgendein reicher Mann, Amerikaner, hat einen hohen Preis dafür ausgesetzt, für jemanden, der in der Bibel einen Widerspruch findet. Der Mann ist tot, sonst würde ich jetzt das Geld bekommen. Ich habe einen Widerspruch gefunden. Ich lese es euch mal vor. In 2. Samuel 24,1 wird gesagt, da wurde der Herr zornig über die Israeliten. Darum verleitete er David dazu, sie ins Unglück zu stürzen. Er brachte den König auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. Dagegen steht in Chroniker darüber, Satan wollte Unheil über Israel bringen. Und deshalb brachte er David auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. Ist das nicht ein Widerspruch? Heidenei. Einmal ist es Gott, der ihn verführen soll, und dann ist es Satan. Es ist nicht leicht, das irgendwie zu deuten, das gebe ich gerne zu. Meine Gedanken sind dazu, wenn es um die Allmacht geht, Gott steht über allen, auch über das Böse, was auf der Welt geschieht, dann gilt Gott als Verursacher. Geht es um den Dualismus, Gott, Güte, Böses, dann ist es meist Satan. Oder es geht um die Verantwortung des Menschen, der in seinen Möglichkeiten beschrieben wird. Um es noch einfacher zu sagen, Gott bringt vielleicht Unglück in unser Leben. Satan bringt Unheil. Und das ist der große Unterschied. Gott bringt Unglück. Kann durchaus sein. Es soll unseren Glauben stärken. Aber es führt uns nie, nie und nimmer zum Unheil. Martin Luther sagte, im Leid, jeder von uns kennt Leid, müssen wir an Gott gegen Gott glauben. Wenn ich Gott nicht mehr verstehe, wenn er mir fremd wird, wie kann ich mich auf ihn verlassen? Eigentlich ganz einfach. Ich verlasse mich darauf, Gott zu vertrauen. Und das habe ich mir in Situationen auch immer wieder gesagt. Das klappte gar nicht. Alles schien schief zu gehen. Aber ich dachte immer, das sind nur meine menschlichen Gedanken und meine menschlichen Sichtweise. Die Wahrheit hinter der Wahrheit ist immer eine andere. Und Gott ist hinter der Wahrheit, die ich jetzt noch nicht verstehe. Und ich verlasse mich darauf, Gott zu vertrauen, auch gegen den Augenschein. Jeder, der immer eine Erklärung für das Böse hat, rennt weg. Er hat nicht recht. Er hat sicherlich nicht recht. Wir können das gar nicht verstehen, was immer so dahinter steht. Wenn ich leide, wenn ich im Übel drin bin, im Bösen drin bin, muss ich von Gott vielleicht wegschauen. Ein Gott, der mir fremd ist, dessen Gesicht ich gar nicht verstehe. Wir müssen weg von diesem verborgenen Gott und hin zu dem offenbarten Gott. Und wer ist der offenbarte Gott? Jesus. Ja, und der ist uns immer nah. Gott kann aber auch sehr verborgen sein, Gott der Vater. Aber er war immer ein Gott, der uns nah ist. Weg vom Leid, angesichts dessen ich Gott nicht verstehen kann, hin zum Kreuz. Wie sollte ein Gott, der das Kreuz erfunden hat, uns wirklich Böses wollen? Nie und nimmer. Gott hat an diesem Platz am Kreuz seine Liebe wirklich unüberbietbar gezeigt. Und er hat das Leid selbst ertragen. Er hat nicht das Leid weggenommen. Er hat es getragen und ertragen. Das Leid wird weggenommen eines Tages, aber jetzt noch nicht. Und Gott trägt mit uns. Er hat es in dieser Welt nicht weggenommen. Das macht unser Leben als Christ aus. Es fordert Glauben und Vertrauen. Römerbrief schreibt Paulus, Christus lebt in mir, aber mit dem Fleisch glaube ich. Das ist mir sehr eingänglich. Jesus ist in mir drin. Aber trotzdem sind meine Handlungen, Gedanken noch im Fleisch und sehr unvollkommen. Und trotzdem, ich bin eine neue Schöpfung, die ich jetzt noch nicht erkennen kann. Aber Christus lebt in mir und alle meine Glaubensaussagen, auch heute Morgen, sind nur Fleischesgedanken. Sind nicht unbedingt geistgeleitet. Ich hoffe es, aber sicher bin ich mir nie. Wir dürfen nicht auf das Leid schauen und verzweifeln, sondern wir müssen unseren Blick zu Jesus heben. Nochmal zur Psychotherapie. Das Auto des Lebens, das kann man nicht lenken, indem man immer wieder in den Rückspiegel schaut, also immer wieder auf das Leid, das man erfahren hat. Das sollte man einmal vielleicht machen, einmal bearbeiten. Aber was soll uns unterscheiden von der Welt? Wir müssen nach vorne schauen. Und wo vorne ist, da ist Jesus. Nicht unsere Vergangenheit bestimmt unser Leben, Jesus, unsere Zukunft bestimmt unsere Leben. Manchmal erleben wir eine fehlende Übereinstimmung von dem, was uns zugesagt wird. Gott hat Großes mit dir vor, er wird dich bewahren und alles. Und von dem, was in Wirklichkeit ist. In der Wirklichkeit ist es oft nicht so. Und genau das ist Versuchung. Und da müssen wir vertrauen. Wir müssen weiter an Gott glauben und vertrauen, anstatt an Gott zu verstummen. Und wir müssen hin zu dem geoffenbarten Gott, vielleicht weg zu dem Gott, der verborgen ist, der Gott der Gottesfinsternis. Wir müssen Gott unser Leid klagen, dürfen aber auch gewiss sein, er überfordert uns nicht. Jetzt bin ich schon ein paar Tage älter, sicherlich auch was erfahren. Er hat mich nie überfordert, er hat mich aber sehr gefordert. Und viele Fragen wurden nicht beantwortet, wurde vielleicht erst nach Jahren beantwortet. Momentan habe ich gerade eine Frage, mit der plage ich mich seit 5 Jahren rum. Ich kriege keine Antwort. Wahrscheinlich muss ich mit dieser offenen Frage in die Ewigkeit gehen. Und in dieser Versuchungssituation, ohne es genau erklären zu können, wer steckt denn dahinter in der ganzen Situation, müssen wir leben. Aber wir können vertrauen. Jesus lebt und Jesus hat die Macht und irgendwann wird es kein Leid und kein Geschrei mehr geben. Alles wird gut sein, es wird dann keine Versuchungen mehr geben. Hier in dieser Welt werden wir Versuchungen erleben. Darum ist auch immer unsere Vater, unser Bitter, erlöse uns von dem Bösen, auch immer wieder, komm Herr Jesus, komm bald. Was ist der erste Satz, den der Menschen, was uns überliefert ist, an Gott gerichtet hat? Thorsten hat es vorgelesen. Ich fürchtete mich vor dir. Das ist der erste Satz, der uns überliefert ist, den Gott, den der Mensch gesprochen hat. Was ist der letzte Satz, der uns überliefert wird? Komm, Herr Jesus, komm bald. Und für mich liegt da das ganze Evangelium, die ganze Heilsgeschichte dahinter. Ich fürchtete mich vor dir hinzu. Komm, Herr Jesus, komm bald. Komm zum Schluss. muss meine Stimme runterfahren. Darum bitten wir, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das wird noch wirksam sein, solange wir in dieser Welt sind. Und wir dürfen uns auf diese, auf Gottes Zusage freuen. Er macht alles gut. Und irgendwann wird das Böse besiegt sein. Komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.